DR Power Equipment is the industry leader in field and brush mowers. Their full line of machines are designed to clear acres of tough weeds, woody brush, and saplings up to 3 inches thick, hour after hour, year after year. Just one mow, and you'll agree nothing stops at DR. Visit drpower.com to learn more and shop the sale today.
Ich habe früher auch einen Palästinenser-Schal getragen, ist schon lange her. Also wir sind beide Anfang der 60er Jahre geboren. Hatten Sie auch mal einen?
Unbedingt. Es gibt sogar noch ein Foto, auf dem ich einen trage. Da war ich schätzungsweise 15, 16 und habe demonstriert in der Stadt Kaiserslautern, meiner Heimatstadt, gegen den Abriss eines Hauses.
Na, Mikro, ey Mann. Suse, Paul, hallo. Familienpackung, der mutmachende, Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Zweimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch. Eben die volle Familienpackung. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Familienpackung. Hier ist Hajo Schumacher, Journalist und ja, Rummeiner. Heute der Deep Talk mit einem Gast, den die NZZ als sportlichen Intellektuellen bezeichnet. So würde ich auch mal gerne genannt. Und er hat den folgenden Satz gesagt. Wir sanieren Opernhäuser für Milliarden, die fertiggestellt werden, wenn von den Gesellschaften und Städten, für die sie gedacht sind, kaum noch etwas übrig ist. Wie hat er das wohl gemeint? Herzlich willkommen, Dr. Lars-Henrik Gass, seit 27 Jahren Leiter der Oberhausener Kurzfilmtage. Wie war das gemeint mit sanierten Opernhäusern für eine Gesellschaft, von der kaum noch etwas übrig ist?
Zunächst vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich darüber. Erschrocken bin ich jetzt ein bisschen über die 27 Jahre. Die Frage der Opernhäuser ist mir natürlich nicht von Berufswegen aufgegeben, aber natürlich die Frage, wie sich im Prinzip die Rahmenbedingungen unserer Arbeit über die Jahre verändern. Also kurz gesagt, wie verändert sich die Gesellschaft, wie verändert sich auch die Nachfrage? Und es ist ja unverkennbar, dass die Innenstädte ein erhebliches Problem haben, was die Kulturstandorte anbelangt. Also es gibt mittlerweile Untersuchungen. Ich nenne beispielsweise eine der Robert-Bosch-Stiftung, die zu dem Ergebnis kommen, dass allein die Kinobauten sich in den nächsten 15 bis 20 Jahren um die Hälfte reduzieren werden, noch einmal in den Innenstädten. Und wir wissen ja alle, verfolgen auch die Debatte, sehr prominent wurde sie ja auch geführt um die Elbphilharmonie, wie die Baukosten für Kulturbauten generell steigen und in den letzten Jahren gestiegen sind. Wir haben ähnliche Debatten um Museum der Moderne in Berlin. Wir haben Debatten um Oper und Schauspiel in Frankfurt, eigentlich mittlerweile an allen Standorten.
Ja. München.
Ganz genau, ganz genau.
Ja, ich frage das nicht umsonst, denn Ende Oktober 2023 haben sich Freunde echte Sorgen um Sie gemacht. Anlass war ein Post auf Facebook. Absender waren Ihre Kurzfilmtage und da haben Sie zum Besuch der Solidarität mit Israel-Demo hier in Berlin aufgerufen. Schirmherrschaft der Bundespräsident, Veranstalter Zentralrat der Juden, also eine unverdächtige Veranstaltung. Zitat, Teil des Zitates von Ihnen, damit die Neuköllner Hamas-Freunde und Judenhasser in der Minderheit sind. Ganz kurzer Blick zurück. Das waren die Tage, als eine Organisation wie Samidun zum Beispiel in Neukölln Bonbons verteilt hat an Kinder und den Hamas-Überfall, das Massaker auf Israel, auf israelische, unter anderem Festivalbesucher, junge Menschen quasi gefeiert hat. Daraufhin haben Sie zur Demo aufgerufen und dann sind Dinge passiert, ja, die hätten Sie sich nicht vorgestellt.
In der Tat. Es handelte sich ja nicht um eine Pressemeldung unsererseits und es handelte sich natürlich auch nicht um ein, wenn man so will, geopolitisches Statement unsererseits, dass wir uns jetzt verhalten wollten zu den Vorkommnissen in einer anderen Region der Welt, sondern im Wesentlichen ging es ja um die Frage, was sich in diesem Land tut. Also das Wiedererstarken des Antisemitismus als Reaktion auf dieses grauenhafte Massaker vom 7. Oktober. Und ganz offensichtlich habe ich, und das hat uns ja auch in der Folge sehr stark beschäftigt, dadurch gegen einen kulturellen Code verstoßen, der in weiten Teilen der Geisteswissenschaften, aber auch natürlich insbesondere des Kunst- und Kulturbetriebs sich sehr stark durchgesetzt hat.
Wie würden Sie diesen Code in einem Satz definieren?
Hier handelt es sich um eine klar anti-israelische Haltung, die mit großen Winkelzügen begründet wird. Ich will jetzt nicht die ganze Historie dieser Entwicklung hier versuchen zu rekonstruieren, aber der Antisemitismus, der sich israelbezogen zeigt, ist eine nicht neue Entwicklung, ist aber sehr stark ausgeprägt im akademischen und kulturellen Feld und stellt so etwas dar wie eine, ja, die Soziologin Alexandra Schauer würde es eine rituelle Vergemeinschaftung nennen. Das handelt sich gewissermaßen um eine Art, ja, Eintrittsticket in eine bestimmte Gemeinschaft, die ein Zusammengehörigkeitsgefühl offenbar auch herstellt.
Und das haben Sie ja am eigenen Leib gespürt. Infolge dieses Facebook-Postes wurde ein anonymer Brief mit fast 2000 Unterschriften ja von kulturschaffenden Filmmenschen und so weiter veröffentlicht. Und dieser Brief rief zum Boykott Ihres Festivals auf, weil Vorwurf, Sie eine Entmenschlichung aller durch Ihren Post beflügelt hätten, also eine Entmenschlichung aller, die für Palästina Partei ergreifen. Können Sie mit dem Vorwurf was anfangen?
Nun, die demagogischen Absichten eines solchen offenen Briefs sind ja relativ offenkundig, denn in diesem Post, der gewissermaßen der Auslöser dieser ganzen Kampagne war, wird ja auf diese Frage Palästina, Israel überhaupt keinen Bezug genommen. Ja, und die Verurteilung von Antisemitismus in Berlin-Neukölln, die ja sich zeigte schon am 7. Oktober unmittelbar dadurch, dass verschiedene Gruppen in Neukölln dieses Massaker regelrecht gefeiert haben. Man bringt diese Gruppen in Zusammenhang mit der mittlerweile verbotenen Organisation der sogenannten Samidun. Alles das ist ja bekannt, ja, und man kann jetzt nun mir nicht vorwerfen, dass ich Empathie zeigend für die Opfer des 7. Oktober bestimmte Gruppen stigmatisiere oder in irgendeiner Form entmenschlichte. Also alles das sind ja im Grunde demagogische Mittel, mir im Grunde Rassismus zu unterstellen. Aber solche Gruppen wurden ja gar nicht benannt. Ja, also wir alle wissen, dass Berlin-Neukölln ein sehr hybrides Viertel ist, in dem natürlich sehr unterschiedliche Leute leben.
Das kann man so sagen, ja. So, und jetzt eine ganz kurze Pause für die Werbung.
DR Power Equipment is the industry leader in field and brush mowers. Their full line of machines are designed to clear acres of tough weeds, woody brush, and saplings up to 3 inches thick, hour after hour, year after year. Just one mow, and you'll agree nothing stops a DR. Visit drpower.com to learn more and shop the sale today.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Ja, vielen Dank für die Geduld und weiter geht's mit Lars-Henrik Gass. Was dann weiterhin passierte, dieser Boykottaufruf führte dazu, dass ja bestimmte Verleihe nicht mehr bei Ihnen Filme zeigen wollten. Sie haben gesagt, mein Umfeld hat Angst. Mitarbeitende fühlten sich auf einmal unwohl. Sie sprachen von einem Gefühl von Einsamkeit. Relativ wenige Kollegen oder Menschen aus dem Kulturbetrieb haben sich mit Ihnen solidarisiert. Hätten Sie das so erwartet?
Offen gestanden, nein. Rückblickend ist es aber auch nicht weiter überraschend. Denn man muss natürlich verstehen, wie die sogenannte Affektökonomie solcher Kampagnen funktioniert. Ja, man denkt sich, meine Güte, 2000 Unterschriften, ja, gegen den israelischen Pavillon in Venedig waren es, glaube ich, weit über 20.000 dann. Oder auch in anderen Zusammenhängen. Also unglaubliche Massen von Unterschriften binnen sehr kurzer Zeit. Ja, das ist ja verwunderlich und sollte den Schluss nahelegen, dass da ja auch eine gewisse, ja, soll man sagen, Berechtigung gewissermaßen auch mit transportiert werde. Aber man muss einfach auch sehen, wie das Internet funktioniert. Ja, also ich sehe, sagen wir mal, 50 Unterschriften und von diesen 50 Unterschriften kenne ich schon 5 Leute. Ja, und dann werden bestimmte Schlüsselreize aufgerufen. Rassismus, ja, Stigmatisierung etc. Sind wir alle dagegen? Ja, 5 Leute kenne ich, kann ich falsch sein? Unterschrift darunter. Die Verantwortung für meine Unterschrift, die muss ich ja in der Folge gar nicht mehr übernehmen. Ja, es kommen weitere Unterschriften dazu und dann gibt es eine Kaskade, quasi eine Selbstpotenzierung dieses Prozesses. So funktionieren diese Prozesse und diese Prozesse haben ja dann auch entsprechende Wirkung selbst auf Leute, die nicht unterzeichnet haben. Ja, denn Sie haben das ja schon angedeutet, diese Kampagnen sind ja sehr geschickt formuliert. Die sind ja nicht mehr von Organisationen oder Einzelpersonen initiiert, die man adressieren könnte oder die in ihren Absichten erkennbar werden, sondern es wird eine Sprache, ein Wording benutzt, das ja sich sehr, sehr geschickt auch bestimmter, wie ich es nenne, Schlüsselreize bedient. Also zu sagen, ja, man möge sich distanzieren von solchen rassistischen Einlassungen etc. etc. Und schon geschieht ein Prozess oder wird ein Prozess in Gang gebracht, der auch bis ins nächste Umfeld hineinreicht. Ja, also dass Leute sagen, ja, das war ja vielleicht wirklich überzogen oder war das nötig oder war es wirklich richtig, so etwas auf der Festivalseite zu posten und so weiter. Also dass auf einmal Dinge, die tatsächlich völlig harmlos waren und die vielleicht sogar richtig, wenn nicht gar notwendig waren, zum Problem werden. Ja, nur weil der Druck so groß ist, dass Leute ja natürlich auch in Bedrängnis geraten, also bis eben in mein nächstes Umfeld hinein.
Können Sie mal ein Beispiel geben, was das für Ihr Umfeld bedeutet? Haben Sie Freundschaften verloren? Ist da was zerbrochen? Sind Mitarbeitende zum Beispiel, naja, vielleicht nicht bedroht, aber angegangen worden? Wie kannst du für den Laden arbeiten? Also dieses Markieren und Stigmatisieren, hat das verfangen?
Unbedingt. Also auf dieser Liste, um mal damit anzufangen, sind ja Leute, die ich 25 und mehr Jahre kenne, mit denen ich teilweise privat verkehrt bin, die hier gearbeitet haben, die wiederholt hier eingeladen waren, wenn nicht gar regelmäßig das Festival besucht haben, die hier auch Programme gemacht haben, also mit denen es eine wirklich starke, langjährige, professionelle Zusammenarbeit gab. Von all diesen, sagen wir jetzt einmal, 2000 Unterschriften, von diesen 2000 Leuten haben sich geschätzte 3 bis 4 bei mir überhaupt einmal gemeldet, um die Frage zu stellen, was ist da eigentlich los? Wie muss ich das verstehen?
Hat sich jemand entschuldigt?
Nein, weil gegen Rassismus zu sein, ist ja nicht eine Entschuldigung wert, sondern ich gelte ja als derjenige, der einen Fehler gemacht hat. Und um Ihre Frage noch weiter zu beantworten, natürlich arbeiten viele Leute, die für uns arbeiten, auch für andere Institutionen und insbesondere natürlich auch Filmfestivals. Und dort müssen sie sich natürlich Fragen gefallen lassen. Was ist da los? Wie kann das sein? Also warum wird es auf der Festivalseite gepostet und so weiter? Und das ist ja wirklich rassistisch und dergleichen mehr. Also niemand hat mal die Frage gestellt, ob man sich im Kulturbereich nicht hätte doch einmal vielleicht ein bisschen genauer und auch pointierter äußern müssen zu den Vorkommnissen am 7. Oktober und wie es sein kann, dass eine anonyme Kampagne, die im Prinzip ja auch die Freiheit der Meinungsäußerung im Kulturbereich bekämpft, überhaupt zustande kommen konnte.
Die Frage stelle ich mir auch. Sie sagen anonyme Kampagne. Hat man das Gefühl oder haben Sie Belege dafür, dass dahinter ein System steckt oder ist das eine Art, naja, Zufallsschwarmentwicklung, wie sie manchmal so im Internet passieren?
Es ist genuine Bestandteil dieser neuen Kampagnen im Vergleich zu Kampagnen aus früheren Jahren, die wir kennen, die beispielsweise ganz klar unter der Flagge der sogenannten BDS-Bewegung standen.
Ja. Also Boykott, Deinvest und was war das dritte S stand für? Also auf jeden Fall mit Israel quasi keine Geschäfte mehr zu machen, keine Kontakte mehr zu pflegen. Und der Deutsche Bundestag hat gesagt, diese Initiative sei nicht mit dem Grundgesetz zu vereinbaren.
Ganz genau, weil sie im Prinzip die Verlängerung der nationalsozialistischen Propaganda darstellt, kauft nicht bei Juden. Ich spitze jetzt bewusst zu. Ja. So, also genau hier setzt eine neue Entwicklung ein, schon vor dem 7. Oktober, dass im Prinzip BDS oder institutionelle Zusammenhänge gar nicht mehr nötig sind, um solche Kampagnen tatsächlich zu lancieren. Sie werden sogar sehr viel wirkungsvoller, wenn sie nicht von vornherein gelabelt sind als BDS und dergleichen mehr. Die kommen also so ein bisschen graswurzelartig daher. Also Filmemacher sind concerned, sind besorgt über die Entwicklung in Oberhausen und sehen hier gewissermaßen Entwicklungen, die sie bedenklich finden und möchten ihre Sorge artikulieren und dergleichen mehr. Und schwupps hat man 2000 Unterschriften unter einer Sache, von der man sich eigentlich fragen muss, worauf die hinauslaufen soll. Denn faktisch, was hier passiert ist, ist ja, dass ein Filmfestival, das nachweislich, also nicht nur jahrzehntelang, sondern gerade noch in jüngster Vergangenheit, ich gebe gleich ein Beispiel, sich für Völkerverständigung, für Pluralität, für Meinungsvielfalt und so weiter eingesetzt hat, extrem in Bedrängnis gebracht wird. Also wir haben beispielsweise, und damit komme ich darauf zurück, im letzten Jahr noch ein Programm hier gezeigt, das palästinensischen Filmemachern gewidmet war. Und alles das wird gewissermaßen mit einem Schlag in Frage gestellt.
So, und jetzt eine ganz kurze Pause für die Werbung.
For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional-level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.
Ja, vielen Dank für die Geduld und weiter geht's mit Lars-Henrik Gass. Das Interessante ist, was Sie gerade sagten zur, Eigendynamik solcher, in diesem Fall anonymen Briefe. Das erinnert mich so ein bisschen an das, was Marina Weisband, die frühere Piratenpolitikerin, mal als stochastischen Terrorismus bezeichnet hat. Also inzwischen braucht es keinen Einpeitscher mehr, um zum Beispiel junge Muslime zu islamistischen Attentaten zu motivieren, sondern das funktioniert inzwischen aus sich selbst heraus. Also der Hass und der Antrieb braucht keinen Einpeitscher mehr. Das ist das, was mich als Journalist so so irritiert, weil man kann niemanden mehr so richtig verantwortlich machen.
Sehr gute Beobachtung. Ich stimme vollkommen zu. Und ich kann vielleicht noch ein zweites Zitat beisteuern von Hans Magnus Enzensberger, der vom molekularen Bürgerkrieg sprach. Ja, also in dem gewissermaßen alle gegen alle mittlerweile vorgehen. Und das Internet trägt natürlich fraglos zu diesen Entwicklungen bei.
So, und jetzt frage ich mich, was macht die Politik? Ich meine, Claudia Roth hat ihren wichtigsten Mann, Herrn Görgen, nach Oberhausen geschickt, um so ein bisschen, ich sage mal, ja, sie zu unterstützen. Auf der anderen Seite lässt hier der Berliner Kultursenator Joe Tialo eine Antisemitismusklausel fallen, die ja bislang allen Projekten, die irgendwie öffentlich gefördert werden, abverlangen wollte. Und dann sehe ich auch, dass eine Bildungsministerin wie Frau Stark-Watzinger zum Beispiel angeblich hat prüfen lassen sollen, ob man Wissenschaftlern, die eine bestimmte Meinung vertreten, Wissenschaftlerinnen natürlich auch, die Fördergelder entziehen kann. Also man hat den Eindruck, es verhärtet sich von beiden Seiten.
Ja, das ist jetzt ein schwieriges Feld. Ich versuche mich mal zurechtzufinden. Also zum einen ist es so, dass der von Ihnen benannte Andreas Görgen ja unverkennbar zu den Initiatoren eines Aufrufs zählt, die Duldung, also die zivilgesellschaftliche Duldung von BDS in Deutschland geradezu propagiert hat. Mhm. Ja, dieser Aufruf wurde von vielen Personen aus dem deutschen Kulturleben, auch sehr Prominenten oder insbesondere Prominenten, damals unterzeichnet. So unter dem Titel, ja, nicht nur Weltoffenheit, sondern Meinungsvielfalt, Kulturfreiheit und so weiter. Ja, also mit anderen Worten, ein bisschen Antisemitismus muss doch auch in Deutschland möglich sein und dergleichen mehr. Also das war schon eine wirklich katastrophale Entwicklung, von der man heute natürlich nicht mehr so ganz viel wissen möchte. Der Fall Stark-Watzinger ist insofern bemerkenswert, weil hier eine Staatssekretärin fallen gelassen wird aus Gründen, die bis heute ja noch nicht so ganz aufgeklärt sind, nur weil sie im Prinzip das rechtliche Spektrum hat prüfen lassen wollen, während beispielsweise die Präsidentin der Technischen Universität Berlin, die nun nachweislich unwidersprochen klar antisemitische Posts im Internet geliked hat.
Und dabei nebenbei nur ein paar Hakenkreuz übersehen hat, ja.
Ja, schwerlich vorstellbar, im Amt bleiben kann. Und hier ging es ja nicht um die Frage jetzt, ob das justiziabel war. Das hat ja niemand als Frage aufgeworfen, sondern ob sie dieses Amt dadurch noch begleiten kann. Also früher gab es in der demokratischen bürgerlichen Kultur in diesem Land ganz klar die Trennung zwischen Amt und Rechtsperson, ja, dass man sich sagen musste, gut, in der Demokratie muss ich dann auch einmal ein Amt aufgeben, ungeachtet der Frage, ob ich mir rechtlich etwas habe zu Schulden kommen lassen. Und diese Kultur ist aber offenbar in diesem Land doch ein bisschen in Vergessenheit geraten.
Was mich dabei wundert, ist, dass die Ursachen für diese Haltung, auch die kritische Haltung Ihnen gegenüber, liegen ja schon ein paar Jahrzehnte zurück. Es kam ja von den amerikanischen Universitäten das Thema Identitätspolitik, Postcolonial Studies. Die sind jetzt nach und nach auch in europäischen, deutschen Unis eingesickert. Das Komische, was mich dabei wundert, ist, dass da ja das Merkmal, das ein singuläres Merkmal extrem wichtig ist, um eine Person zu definieren, das erinnert mich dann doch sehr, und es ist vielleicht kein Zufall, dass die Jugendorganisation der Rechten die Identitären heißt und Identitätspolitik, weil ist es nicht Kennzeichen rechter oder auch faschistischer Politik, Menschen auf einen Glauben, eine Hautfarbe, auf jeden Fall irgendein Abweichen von einer Norm zu reduzieren? Genau dasselbe machen die Linken auch. Das irritiert mich ein bisschen.
Ja, also ich will das nicht allzu sehr vertiefen, sondern mal nur bei dem bleiben, was wir vielleicht die gewissermaßen Phänomenologie dieser Kampagne nennen können. Also hier bedient man sich im Prinzip Strategien, die wir aus dem rechten Spektrum kennen. Ja, also die Skandalisierung von Personen, die anonymen Kampagnen, ja, also die Diffamierung auch tatsächlich von Menschen und so weiter und so weiter. Alles das hat ja gewissermaßen die Linke mittlerweile übernommen aus dem rechten Spektrum. Und es ist ja durchaus kurios, also dass der sogenannte Palästinenserschal, wie man ihn im Volksmund nimmt, ja, sowohl von Neonazis wie im linken Spektrum von Linksradikalen als auch von Islamisten gleichermaßen getragen wird als Erkennungsmerkmal.
Ganz kurz, ich habe früher auch einen Palästinenserschal getragen, ist schon lange her. Also wir sind beide so Anfang der 60er Jahre geboren. Hatten Sie auch mal einen?
Unbedingt. Es gibt sogar noch ein Foto, auf dem ich einen trage. Da war ich schätzungsweise 15, 16 und habe demonstriert in der Stadt Kaiserslautern, meiner Heimatstadt, gegen den Abriss eines Hauses.
Das war bei mir genauso. Damals war das ein Erkennungszeichen, klar, der Linken. Heute ist es irgendwie von allen, die irgendwas gegen die aktuelle Ordnung haben, gehijackt. So, und jetzt eine ganz kurze Pause.
For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional-level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.
Wayfair's big sale is back. For 3 days only, October 5th through 7th, score up to 80% off everything home with free shipping site-wide. Shop Wayday now until October 7th at wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Für die Werbung. Ja, vielen Dank für die Geduld und weiter geht's mit Lars-Henrik Gass. Die Frage ist, wie kommen wir da raus? Ich gestehe als Vater, es ist ein hochkomplexes Thema. Nur mal zum Beispiel, ich habe zwei Söhne, die sind schon erwachsen, aber trotzdem ist es für die schwer verständlich, dass jemand wie Putin, der unschuldige Menschen umbringt, als böse gilt und die israelische Armee, die in Gaza, ja, wie man von sozialen Netzwerken weiß, durchaus auch Kriegsverbrechen begeht, also unschuldige Menschen meistens palästinensischer Herkunft da umbringt. Also warum ist Putin böse und warum sind die IDF, also die israelische Armee, warum sind das die Guten? Das lässt sich nur sehr, sehr schwer vermitteln, weil die Bilder, egal ob sie im Fernsehen oder auf TikTok laufen, schon auch sehr eindrücklich sind.
Gut, also hier bewegen wir uns jetzt weit weg von der Kampagne. Also ich habe eingangs gesagt und daran habe ich mich auch durchweg gehalten, dass ich nicht daran interessiert bin, mich geopolitisch zu verhalten. Mhm. Ja, also es ist auch nicht meine Aufgabe als Festivalleiter, nun eine Forensik gewissermaßen dieses geopolitischen Konflikts vorzunehmen. Ja,
verstehe ich total. Ja. Aber sehen Sie die Herausforderung, dieser Konflikt ist nicht leicht zu erklären.
Nein, aber die gesamten gesellschaftlichen Probleme sind nicht leicht zu erklären. Und das Problem, das sich ihr gerade zeigt, ist eher, dass man im akademischen, im künstlerischen Bereich offenbar denkt, dass sie sehr leicht zu verstehen sind. Mhm. Und das halte ich eher für das Problem. Also, dass man eigentlich in gesellschaftlichen Bereichen, die Komplexität von Zusammenhängen eigentlich eher verstehen zeigen können sollten, man im Prinzip zu sehr, sehr schlichten Welterklärungsmodellen gelangt, die dann auch in der Folge dazu führen, dass man Kampagnen initiiert dieser Art, die gewissermaßen einen Konformitätsdruck ja auch erzeugen, ja, und eine Vereindeutigung von Verhältnissen herstellen wollen, die im Prinzip völlig unterkomplex sind und der gesellschaftlichen Realität gar nicht mehr entsprechen.
Und jetzt kommen wir zu einem gesellschaftlichen Konflikt, der weltweit zu beobachten ist. Auf der einen Seite haben wir sehr kurzatmige soziale Medien. Also da wird wenig erklärt, sondern da wird ganz viel polarisiert, gut oder böse. Sie sagen völlig zu Recht, diese Konflikte, egal ob Ukraine oder Nahost oder viele andere, sind sehr, sehr komplex, eignen sich also überhaupt nicht für so ein kurzatmiges Polarisierungsspiel. Wie kommen wir aus dieser Falle heraus, dass wir komplexe Dinge auch wieder komplex erklären? Social Media ist ja das genaue Gegenteil. In Diktaturen oder Autokratien wird vielleicht nicht ohne Grund Social Media ganz verboten. China, nur mal als Beispiel, hat seine ganz eigenen Kanäle. Die achten zum Beispiel drauf, dass Schulkinder nicht länger als eine Stunde am Tag überhaupt am Internet hängen. Waren wir ein bisschen leichtfertig, was diese neuen Medien angeht?
Ich bin ein bisschen skeptisch, was so Kulturpessimismus gegenüber Technologien anbelangt, denn es kommt ja immer darauf an, wie man diese Technologien verwendet. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich zunächst einmal gar nicht mit der Frage beschäftigt bin, wie kommen wir da schnellstmöglich wieder raus, sondern sind wir überhaupt schon drin? Also sind wir bei den richtigen Fragen angelangt? Und da glaube ich, haben wir noch ein bisschen Hausarbeit zu leisten, zu verstehen, warum das überhaupt passiert. Und ich glaube, dass der erstaunliche Umstand, ja, dass letztlich gesellschaftliche Eliten zur Vereindeutigung von Verhältnissen beitragen wollen, ja tatsächlich in einem Zusammenhang steht, den Sie selbst schon vor vielleicht 10, 15 Minuten angesprochen haben, nämlich diese ganze Entwicklung hin zu einer Identitätspolitik, die ja gesellschaftliche Gründe hat. Ja, warum? Mhm. Wir wissen alle, dass der akademische Bereich, aber auch der Kulturbereich auch durchaus unter Druck stehen, dadurch, dass es sehr verstärkte Teilhabeansprüche gibt, ja. Mhm. Wer da mitmachen darf, wer da bestimmte Positionen begleiten darf.
Wer Fördergelder bekommt.
Ganz genau. Es ist, wenn man das etwas schlicht sagt, ein Verteilungskampf, ja. Und in jedem Verteilungskampf braucht es gewissermaßen auch, ja, Kriterien, denn die Qualität von Kunst gewissermaßen allgemeingültig zu klären, dürfte relativ schwierig sein. Also braucht man einfachere Mittel, diesen Verteilungskampf zu steuern. Und ein solches vereinfachtes Mittel ist ganz klar die Identitätspolitik. Ja, also dass derjenige, ich mache das jetzt auch sehr scherenschnittartig, der seiner Herkunft wegen bestimmter Ansprüche reklamiert, auf jeden Fall recht hat. Ja, und dann gibt es die Leute, die sich dann diese Ansprüche auch zu eigen machen, diese Entwicklung geradezu noch bekräftigen, um natürlich selbst in diesem Verteilungskampf einerseits überleben zu können, aber auch andererseits eine gewisse Deutungshoheit behaupten zu können. Wir können das sehr, sehr gut nachvollziehen an den Zusammenhängen der letzten Documenta, welche Akteure auch daran interessiert waren, dass diese Kuratorengruppe, dieses Kollektiv entsprechend in diese Verantwortung gebracht wird.
Also die indonesische Künstlergruppe, die da eine sehr eigene Interpretation des globalen Südens und der Abhängigkeiten geliefert hat. Zum Schluss, was mich ein bisschen umtreibt, Ihr Festival ist 1954 begründet worden im Concordia-Stollen, also Oberhausen, mehrere hundert Meter unter der Erde. Das war quasi ein Bergwerk. Die Botschaft war: Ja, wir sind jetzt hier auch emanzipatorisch unterwegs. Wir zeigen Sachen aus dem Untergrund und natürlich im Subtext auch. Wir bringen die Kultur zu den Malochern, zu den Bergleuten ins Revier, ins Ruhrgebiet. Das waren die Anfänge Ihres Festivals. Und ich habe den Eindruck, aber korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, die Kunst hat seitdem einen ganz komischen Weg genommen. Ich weiß es nur aus meiner Medienbubble. Es war eine Zeit lang schick, Kunst zu sammeln, auch mit Kunst zu spekulieren. Das hatte überhaupt nichts Emanzipatorisches mehr, sondern man hatte den Eindruck, die Kunst ist einfach so der Verwertungslogik des Kapitalismus unterworfen. Müssten Sie Ihre Kurzfilmtage nicht in Wirklichkeit in Neukölln abhalten, Also analog damals zum Revier, also genau da, wo Sie sagen, der Kulturbetrieb zeichnet sich inzwischen durch Kulturferne aus. Also muss man wieder viel anarchischer, viel schlingensiefiger, viel punkiger denken, als wir das gerade tun?
Gut, hier ist die Frage der gesellschaftlichen Relevanz von Kunst und Kultur berührt. Und die hat natürlich auch mit diesem Konflikt zu tun. Ja, also dass Leute solche Kampagnen starten, hat ja auch damit zu tun, dass sie behaupten, ja, Kultur, Kunst müsse sich gewissermaßen für die palästinensische Sache engagieren etc., damit sie Relevanz habe. Ich glaube eher, dass Kunst und Kultur dazu dienen, eher mehr Fragen als weniger Fragen zu stellen, also ja, und möglichst weniger Antworten zu geben als zu schnelle Antworten zu geben und eigentlich eine vertiefte Wahrnehmung, ein genaueres Denken ermöglichen sollten. Also das ist das, was ich von Kunst und Kultur erwarte. Und wenn sie das nicht herstellen kann, dann habe ich doch tatsächlich die Frage, ob die gesellschaftliche Aufgabe, das können wir jetzt ruhig mal sehr kantianisch formulieren, erfüllt ist. Ja? Und die gesellschaftliche Relevanz, die zeigt sich ja nicht darin, dass wir nach Neukölln gehen. Das hat ja schon mit dem Untertage-Projekt der Kurzfilmtage damals 1954 nicht so richtig funktioniert. Das mussten die auch ziemlich schnell einsehen. Also es ist aber natürlich richtig und deswegen habe ich auch neulich einmal in einem Gespräch gesagt, also wenn uns gewissermaßen als Kurzfilmtage das Festival boykottiert wird, ja, dass die internationale Bereitschaft gewissermaßen versiegt, hier teilzunehmen und so weiter und so weiter, dann sind natürlich schon sehr elementare Fragen berührt, sodass man sich durchaus mal als Stadt Oberhausen fragen kann, warum man das Geld nicht anderweitig investiert, ja, wenn das nicht mehr gewünscht ist. Ja, also denn wir verfolgen ja hier einen gesellschaftlichen Auftrag und ich muss mich fragen, ob ich den so noch erfüllen kann.
Und wie ist Ihre Antwort?
Nun, also ich würde immer die Auffassung vertreten, dass wir im besagten Sinne hier zur Komplexität der gesellschaftlichen Wahrnehmung beitragen. Dass das nicht von allen nachgefragt wird, kann man verstehen. Wir agieren in einem gesellschaftlichen Segment, das natürlich marginalisiert ist. Aber das gilt für andere hochentwickelte Bereiche der Gesellschaft, von Astrophysik bis zu anderen Bereichen ebenso. Und heute denkt ja auch jeder, von Fußball was zu verstehen, der Fußball guckt. Dem ist ja natürlich nicht so. Ja, also wir haben kein Mandat, gesellschaftliche Unterhaltung zu machen, sondern wir haben das Mandat, die Entwicklung der Kunst, des Films namentlich darzustellen und zu zeigen, wie damit auch gesellschaftlich Prozesse einhergehen. Und das ist unser Auftrag und das muss ich kompromisslos verfolgen.
Sie haben unlängst einen neuen Gesellschaftsvertrag, vielleicht nicht gefordert, aber angeregt, damit man einfach so einen neuen Umgang miteinander schafft. Kurz gefragt, reicht das, um die kaputte Diskurskultur, die wir in Deutschland haben, wieder heile zu machen? Wie kann so ein Gesellschaftsvertrag aussehen?
Auch das ist eine sehr wichtige Frage, denn was wir im Moment sehen, ist ja eine allgemeine Regungslosigkeit. Ja, Sie haben es selbst angedeutet, bis heute hat sich kein einziges Filmfestival bei uns einmal erkundigt, wie es uns geht, ob man uns unterstützen könne, geschweige denn sich vor uns oder nur neben uns gestellt. Und so ist es auch mit vielen anderen, auch im politischen Spektrum. Das hat natürlich Gründe, die wir jetzt in der Kürze der Zeit nicht eingehend besprechen können.
Nur ganz kurz, einen definieren Sie selber. Sie sagen, es gibt so eine Art Gruppendruck. Also das heißt, wer sich mit Ihnen, mit dem Oberhausener Festival solidarisieren würde, wir hätten es früher Klassenkeile genannt, aber würde von den anderen, die gegen Sie sind, dann mit stigmatisiert oder marginalisiert werden. Aus dieser Furcht heraus, aus diesem Gruppendruck heraus, das ist jedenfalls eine Ihrer Erklärungen, kommt es eben nicht zu Solidarisierung.
Ja, ganz genau. Denn eine solche Kampagne soll ja Nachahmung verhindern.
Ja. Genau. Also Angst ist eigentlich ein Mittel. Aber wie kommen wir da raus? Wie kriegt man wieder eine angstfreie Diskussionskultur?
Ja, also das wird so schnell nicht aus der Welt gehen. Also ja. Das ist schon mal das eine. Also zu denken, jetzt müssten wir nur dieses oder jenes machen und es ist aus der Welt, das wird nicht funktionieren. Also ich will es mal so rumwenden. Das, was da passiert, dieser kulturelle Code, von dem wir gleich am Anfang sprachen, ja, der ist im Prinzip eine Art Belohnungssystem im Universitäts- und Kulturbereich. Ja, also wenn man diesen kulturellen Code spricht oder reproduziert oder zumindest duldet, hat man gewissermaßen eine Aufenthaltserlaubnis in diesem Land des Akademischen und der Kultur. Und wenn ich mich dem verweigere, bin ich raus. So, und dieses Belohnungssystem muss gewissermaßen abgeschafft werden. Wie kann man das schaffen? Indem man natürlich schon mal bei Besetzung von bestimmten Positionen, auch bei Gremien etc. darauf achtet, dass Leute, die solche Belohnungssysteme über viele, viele Jahre betrieben haben, selbst davon profitiert haben etc., vielleicht einmal nicht bedacht werden in diesem Zusammenhang, dass man im Prinzip auch Strukturen schafft, die so etwas erfolgreich verhindern können. Nur so wird man der Sache Herr werden. Und vielleicht war Carlos Initiative schlecht gemacht. Das kann man ja mit Sicherheit kritisieren. Nur zu denken, dass man ohne Richtlinien durch die Sache erfolgreich kommt, ist ebenso unwahrscheinlich. Man muss sich ja immer noch mal vergegenwärtigen. Über viele, viele Jahre wurde im Kulturbereich wirklich jeder Blödsinn anstandslos hingenommen und unterzeichnet und akzeptiert an Richtlinien, an Anforderungen für Kulturförderung. Aber beim Thema Antisemitismus schreien auf einmal alle auf. Ja, und das ist doch schon wirklich sehr verdächtig. Hier wurde nämlich ein Wunderpunkt berührt und genau da muss man ansetzen. Und da gibt es auch Wege.
Um das nochmal kurz zusammenzufassen, das heißt, Antisemitismus ist in Teilen des Kulturbetriebs ein Geschäftsmodell, weil ich mich damit als Teil einer Gruppierung, einer Gesinnungsgemeinschaft zeige und dann kann man sich halt untereinander auch die Fördergelder und so weiter zuschanzen. Also Antisemitismus als Geschäftsmodell im Wissenschafts- und Kulturbetrieb, würden Sie so weit gehen?
Ihre Formulierung ist großartig, die gefällt mir sehr gut.
Okay, schön, dass ich Ihnen zum Schluss noch eine Freude machen konnte. Wie häufig haben Sie darüber nachgedacht, Ihren Job einfach hinzuschmeißen und zu sagen, ey, macht euren Scheiß alleine?
Schauen Sie, ich bin ja gewissermaßen hier eine öffentliche Person. Ja, also das ist ja die Trennung zwischen Privatperson und was die Privatperson gefühlt und gedacht hat, ist das eine. Und was die öffentliche bürgerliche Person getan und gesagt hat, ist das andere. So, und ohne das jetzt ausdehnen zu wollen, ich stand ja damals, also mit Beginn der Kampagne, vor der Frage, unterwerfe ich mich jetzt öffentlich? Sage, ja, das war ja alles nicht so gemeint und es tut mir leid und das war ein Missverständnis und so weiter und so weiter. Und wir haben ja auch, das muss man ja auch nochmal erwähnen, dann auch sehr, sehr rasch eine Erklärung veröffentlicht, die im Prinzip jedes Missverständnis ausräumen sollte, aber sie hat das Problem nur noch vergrößert. Also, kurzum, die Wahl war zu sagen, öffentliche Unterwerfung oder für die Öffentlichkeit nach außen zu erzählen, sichtbar zu machen, was da passiert. Wie funktioniert eine solche Kampagne? Was macht es mit den Leuten? Welche Verwerfungen passieren? Welche Probleme entstehen dadurch? Und das habe ich jetzt seit Monaten gemacht und dafür wurde ich natürlich noch mehr gehasst. Das ist ganz klar.
Hat sie das seelisch, gesundheitlich irgendwie mitgenommen oder atmet man das weg?
Nun, man muss sich natürlich Strategien überlegen, wie man damit physisch wie psychisch klarkommt. Dazu beigetragen haben natürlich auch viele, viele Leute, die mich, und das darf nicht unerwähnt bleiben, unterstützt haben. Ja. Die sagten, Gott sei Dank sagt im Kulturbereich wenigstens einer mal etwas zu diesen Entwicklungen, die auch dankbar dafür sind, dass es jemand gewissermaßen stellvertretend für alle anderen getan hat.
Ganz herzlichen Dank für Ihre Offenheit, lieber Lars-Hendrik Gass. Hoffentlich bleiben Sie noch eine Weile Leiter der Oberhausener Kurzfilmtage.
Und ich danke für die Gesprächszeit. Vielen, vielen Dank.
Love and marriage, go together like a horse and carriage.
Podcast von Funke.
DR Power Equipment is the industry leader in field and brush mowers. Their full line of machines are designed to clear acres of tough weeds, woody brush, and saplings up to 3 inches thick, hour after hour, year after year. Just one mow, and you'll agree nothing stops a DR. Visit drpower.com to learn more and shop the sale today.